Wir haben sie genannt das Labyrinth, denn umso mehr man sich in die Komplexität der Angelegenheit hineinarbeitet, umso verworrener wird vieles. Und viele von euch, von Ihnen, werden diesen Umstand kennen, wenn Sie sich damit beschäftigt haben. So dass wir relativ einen Titel eigentlich ursprünglich als Arbeitstitel hatten, der dann aber geblieben ist, denn diese Theorie über das, dass wir über das Labyrinth zu mehr Klarheit kommen, hat sich nie zu irgendeinem Zeitpunkt aufgelöst. Die Ausstellung versucht erstmalig, denke ich, mit den Methoden künstlerischer Positionen und wissenschaftlich-gesellschaftlicher Analyse dem Phänomen des NSU näher zu kommen. Vorweg vielleicht noch so viel, dass wir versucht haben, eine einigermaßen Gewichtung zu bringen zwischen beiden Positionen. Dass es aber tatsächlich so ist, dass man die Ausstellung nicht einfach mal so eben im Vorbeigehen sich damit auseinandersetzen kann, sondern dass es wirklich ein Einlassen braucht. Es ist zum einen relativ viel Hintergrundinformation in Form von Text oder vom Hören gegeben. Es gibt eine Besucherinformation, die sich mit den künstlerischen Positionen sehr stark auseinandersetzt. Es gibt im Raum sehr viele Möglichkeiten, sich über die Hintergründe, übers Lesen oder eben über Videoinstallationen und Ähnliches zu informieren.
Die Diskurswerkstatt e.V. ist eigentlich im Grunde nicht bekannt, weil es war ein Hilfskonstrukt des KOM-Bildungsbereichs, der aufgelöst worden ist. Und wie Sie alle wissen, hat der KOM-Bildungsbereich sich immer mit dem Thema Nationalsozialismus und Verbrechen hier in Nürnberg beschäftigt. Unter anderem war eine unserer wirklich sehr erfolgreichen Ausstellungen der Hesselberg, ein heiliger Ort der Täter. Da haben wir immer geschaut auf die Mechanismen, wie kommt sowas zustande und wie wird sowas getragen in der Gesellschaft und nicht nur getragen, sondern wie geht man auch im Nachhinein mit solchen Sachen um. Und genau das war der Blick, den wir jetzt gemeinsam, dankenswerterweise mit dem Dokuzentrum, mit dem Filmfestival, das Menschenrechtsbüro machen. Und wir haben den Part übernommen zu sagen, wir möchten gern drauf schauen auf gesellschaftliche Mechanismen. Wie ist es passiert? Wie geht die Gesellschaft? Wie geht der untergegangene Staat DDR damit um? Und wie kann man, welche Schlüsse kann man eigentlich letzten Endes draus ziehen? Die Schlüsse muss natürlich der Besucher oder die Besucherin selber ziehen, aber wir bieten einige Gedanken an.
Der thüringische CDU-Innenminister Geibert hat Zweifel am Verhalten seiner Behörden bei der Verfolgung des Trios, dem die sogenannten Dönermorde an 9 türkischen Geschäftsleuten und der Mord an einer Polizistin in Heilbronn zur Last gelegt werden.
Hier in dem Raum, in dem Sie hier stehen, haben wir noch einmal für alle, die es dann die Ausstellung besuchen, die Ereignisse zurückgeholt. Wir fangen ganz bewusst an mit der Tafel 180 Menschen, die wahrscheinlich, was Genaues weiß man nicht, weil die Zählweise ist sehr verschieden, 180 Menschen, die von Rechtsextremisten, Nationalsozialisten und wem auch immer aus der Szene ermordet worden sind. Sie werden in dem Raum hier alle diese Ereignisse finden, auf dem Weg, den der NSU gegangen ist. Und Sie werden gleichzeitig dazu, haben wir gestellt, kurze Ausschnitte aus Berichterstattungen. Allerdings, und jetzt kommt wieder der Blick, auf den ich mit den gesellschaftspolitischen Augen treffe, haben wir auch festgestellt, dass hier zum Beispiel Worte verwendet werden in der Berichterstattung wie Dönermord. Und dieser Bericht hat eine irrsinnige Karriere. Sie können es da hinten lesen. Er fängt bei der Nürnberger Zeitung an, wahrscheinlich aus Versehen eines Internetredakteurs, der die Zeile kürzen musste und geht dann weiter bis hinein in die türkische Presse. Das wiederum zeigt einen Umgang mit den ganzen Verbrechen, wo man sagt, was passiert da eigentlich, dass so ein Wort, es wird ja nicht ein Döner ermordet, dass so ein Wort so eine Karriere macht. Und Sie werden dann in dem Raum 3 da hinten sehr viel Lesetext kriegen. Sie können das selber entscheiden, was Sie lesen wollen, aber diese labyrinthischen Lesetexte zeigen Ihnen, dass es nicht einfach ist, da einen roten oder in dem Fall braunen Faden zu finden. Eine These, die ich jetzt nur in der Kürze vorstelle, ist, es gibt seit 1945 in der Bundesrepublik Deutschland rechtsterroristische Taten, es gibt Morde, es gibt Anschläge und so weiter und so fort. Das heißt also, nicht erst der nationalsozialistische Untergrund, der sogenannte, ist der Anfang solcher Sachen. Und es ist auch, kommt auch nicht aus dem Osten, sondern es war im Westen durchaus verankert.
Ja, vielleicht noch kurz zu den künstlerischen Positionen, die wir eingeladen haben. Zum einen haben wir im Raum 1 uns mit einem Exempel beschäftigt, nämlich den 9. Mord des NSU in Kassel. Da war ein Verfassungsschützer, Andreas Temme, in dem Internetcafé von Jared Hosgat und hat sozusagen während der gesamten Zeit, wo der Mord geschehen sein muss, in diesem Internetcafé verbracht. Der Zeuge wurde mehrfach vernommen von Untersuchungsausschüssen, vom Prozess, vom Richter Götzl dann. Und zu diesem Mord gibt es eine Arbeit, die angeregt worden ist von der Gruppe NSU-Komplex Auflösen bei Forensic Architecture. Forensic Architecture ist eine wissenschaftlich-künstlerische Non-Government-Organisation an der Goldsmiths-Universität in London. Und die arbeiten sozusagen mit den Möglichkeiten der digitalen Technik und versuchen aufgrund verschiedener Raster, die sie verwenden, ein neues, ein klareres Bild von Umständen zu bekommen, die uns möglicherweise politisch beschäftigen. Sie haben nicht nur zum Thema NSU gearbeitet, sondern beispielsweise auch zu den Foltergefängnissen in Syrien. Sie arbeiten über die Seenotrettung im Mittelmeer. Das ist eine Arbeit. Aktuell arbeiten sie an der Auflösung des Hochhausbrandes in London, der vor, ich glaube, 2 Jahren stattgefunden hat. Also sind verschiedene Brennpunkte, mit denen sie sich auseinandersetzen und eben in Deutschland mit diesem Mord in Kassel. Forensic Architecture hat sozusagen den Raum 1:1 nachgebaut, des Internetcafés, und hat versucht, mit forensischen Möglichkeiten eben zu schauen, was ist da tatsächlich passiert und was konnte Andreas Temme wissen. Der Film dauert etwa 10 Minuten. Und wir haben dem Film gegenübergestellt die Aussage, warum Richter Götzl im Prozess des NSU in München geglaubt hat, dass der Zeuge Andreas Temme vom Verfassungsschutz glaubwürdig ist.
12. März, Tag 92.
Es geht uns um die Gespräche zwischen Andreas T. und Ihnen nach dem 6.4.2006. Was können Sie uns berichten?
Im Frühsommer 2006 habe ich Andreas T. die Suspension ausgehändigt und bei diesem Verwaltungsakt gesagt, daran erinnere ich mich noch sehr deutlich, wenn er mir noch irgendetwas zu diesem Sachverhalt zu sagen habe, dann wäre jetzt der letztmögliche Zeitpunkt. Wörtlich habe ich gesagt, Sie haben jetzt einen kleinen Jungen, denken Sie daran, was Sie ihm schuldig sind. Darauf sagte er, er habe mir nichts zu sagen.
Kannten Sie Herrn T. persönlich vor der Suspension?
Ja, natürlich. Das Amt ist ja nun nicht so groß. Ich hatte ihn allerdings nicht eingestellt. Es war damals keine einfache Situation. Zeitweise wurde das Amt sehr verkleinert. Dann zeigte sich aber, dass die Personalausstattung nicht ausreichte. Und mein Vorgänger hat das Angebot aufgegriffen, dass überzählige Postbeamte eine Chance bei uns bekommen sollten. Dazu gehörte Andreas T.
Sie hatten die Unruhe geschildert, die herrschte nach der Verhaftung von T. Wie hat sich denn für Ihr Haus seine Rolle dargestellt?
Das Haus nach seiner ersten Aufregung fand zu seiner Disziplin zurück. Die Polizei machte ihre Ermittlungen. Es war dann so, dass ich im Frühsommer einen Anruf bekam. Ich meine, von den Ermittlern selbst. Man schlug ein Gespräch vor. Da habe ich mich erkundigt, ob der Polizeipräsident dabei ist und ein Staatsanwalt. Das konnte man mir nicht zusagen. Daraufhin habe ich gesagt, dann möchte ich vorerst auf das Gespräch verzichten. Eine Woche später wurde dann Herr T. als Verdächtiger in der Öffentlichkeit genannt. Dann gab es natürlich parlamentarische Aktivitäten. Es wurde ein Gespräch mit dem Generalstaatsanwalt des Landes Hessen angesetzt. Bin ich natürlich sofort erschienen. Wir haben uns geeinigt, dass die Dinge in Frageform an uns gerichtet werden, die die Staatsanwaltschaft braucht. Die Staatsanwaltschaft wollte ja die Quellen wissen, die Andreas T. geführt hat. Ich habe aber auf die Risiken hingewiesen. Es waren zumindest zwei Quellen von einiger Bedeutung dabei. Die lagen im Ausländerbereich. Das Ministerium hat dann ein Votum der Bundesbehörde eingeholt, die wiederum von der Offenlegung abriet. Ich ging dann in Pension. Die schriftliche Beantwortung der Fragen erfolgte dann durch meinen Nachfolger.
Wenn wir jetzt in der Ausstellung im Kunsthaus in den nächsten Raum gehen, dann haben wir hinten einmal die NSU-Protokolle, die wir vom Bayerischen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung bekommen haben. Da gibt es eine Lesung, die von Schauspielern eingesprochen worden ist, die sozusagen diese Texte nachgesprochen haben. Und dazu muss man einfach wissen, dass Strafprozesse in Deutschland nicht mitprotokolliert werden. Ohne die Arbeit der Journalisten der Süddeutschen Zeitung, des Bayerischen Rundfunks, die sich da zusammengeschlossen haben und wirklich den gesamten Prozess mitprotokolliert haben, wüssten wir heute nicht im Detail, außer die Beobachter, die dann von ihrer Erinnerung zehrten, was dort eigentlich gesprochen worden ist. Man kann über diesen Film sehr gut die Atmosphäre und die einzelnen Positionen, die Angeklagten, aber auch die Verteidigung, die Nebenkläger und auch die betroffenen Angehörigen wahrnehmen und bekommt ein, wie ich meine, relativ dichtes Bild von dem, was in diesem Prozess in München passiert ist. Dann haben wir noch eine Arbeit hier von Katharina Kohl, die sich sozusagen über die Untersuchungsausschüsse an das Thema herangearbeitet hat.
Also die Arbeit von mir gliedert sich in drei Teile eigentlich. Zentrum sind die Aquarelle, die ich angefertigt habe nach Personen, die alle für die Ermittlungen zuständig waren. Mittelbar, unmittelbar, also eigentlich direkt. Also das sind Polizisten, Staatsanwälte, Staatssekretäre, Ministerialdirigenten, Staatssekretär ist er erst später geworden. Und Verfassungsschutzpräsidenten, Verfassungsschutzmitarbeiter, BKA-Beamte, normale Kriminalkommissare, Kriminalhauptkommissare und so weiter. Ne? Also verschiedene Dienstgrade. Und diese 40 Porträts habe ich in den Jahren zwischen 2012 bis 2018 angefertigt. Ich muss dazu sagen, ich habe seit 94, lustigerweise fängt hier die Chronologie auch mit 94 an, male ich eigentlich zum Thema Porträt. Also ich sage, ich male zum Thema Porträt, ich male keine Porträts in dem Sinne, dass ich sage, das ist jetzt die Person, sondern ich versuche rauszufinden, was sehe ich eigentlich, wenn ich einen Menschen sehe. Es ist ja so viel, was man im allerersten Moment wahrnimmt, was man später wahrnimmt, was man mitnimmt, wenn man wahrnimmt, wenn man etwas weiß und was man wahrnimmt, wenn man nichts weiß und so weiter. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und diese Verfahren, was ich da eben seit 94 entwickelt habe, habe ich jetzt auf diese Menschen angewendet.
Was ist nochmal deine Motivation gewesen, gerade diese Leute auszusuchen?
Also mich hat interessiert, wie der Sicherheitsapparat, sag ich mal ein Tüdelchen, wie der funktioniert. Dazu muss ich mir natürlich die Menschen angucken. Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass es immer auch an den einzelnen Menschen hängt. Es gibt Strukturen, die kann man ändern, verbessern, sicherer machen und so weiter. Aber es gibt immer die einzelnen Menschen, die eben an ihrem Platz sitzen. Also wenn ich jetzt in Thüringen Verfassungsschutzpräsident bin in 2001, ist es sehr stark davon abhängig, was ich für eine Persönlichkeit bin. Also wenn ich das ordentlich machen will, mache ich das ordentlich. Wenn ich andere Ambitionen habe, mache ich das anders, ne? Sag ich mal so, jetzt nur als Beispiel. Also ja, ich wollte es für mich einfach überschaubarer machen. Also man fühlt ja so eine Ohnmacht irgendwie gegen diesen Apparat und das ist ja alles anonym und man kennt die Leute ja nicht. Man sieht ab und zu mal so ein paar Gestalten im Fernsehen, die man dann nicht lesen kann. Das war eigentlich der Anlass, wieso ich angefangen habe. Ich habe eben genau diesen ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen im Fernsehen gesehen und ich konnte das Gesicht überhaupt nicht einordnen, ich konnte es nicht lesen. Ich dachte, was ist denn das für einer? Für mich sah er aus wie so ein Kulturdezernent von irgendeiner Kleinstadt, habe ich gedacht. So sieht also ein Verfassungsschutzpräsident aus, dachte ich mir. Naja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich könnte ihn ja mal malen. Und dann habe ich es gemacht und war doch sehr erstaunt, dass ich auf einmal ziemlich klar gesehen habe, wen ich da vor mir habe, was ich vorher nicht gesehen hatte. Und das hat mich irgendwie sehr überzeugt, irgendwie, dass das ein Verfahren ist, was ich dafür anwenden kann. Vor allen Dingen, weil am Anfang war es ja so, dass man ja überhaupt noch nichts wusste über die einzelnen Leute. Also über genau diesen Verfassungsschutzpräsidenten wusste man später viel mehr irgendwie. Da hat ja die halbe Republik gelacht, sag ich mal, über verschiedene Eskapaden. Ich habe auch ein sehr schönes Zitat von ihm hier dabei. Und für mich war es natürlich eine große Bestätigung, dass ich dann im Untersuchungsausschuss mitgekriegt habe, alles, was ich gesehen habe, stimmt. Das fand ich total irre. Und das hat mir den Mut gegeben, überhaupt zu sagen, okay, es lohnt sich, ich mache weiter, ich will ein paar mehr machen. Ich wollte ursprünglich mal 60 machen, 40 reichen aber auch.
Dann gehen wir von dem nächsten Raum in den Raum 2. Der beschäftigt sich im Grunde mit den Orten, die für die NSU ausschlaggebend sind. Denn zum einerseits haben wir hier die Herkunftsorte, die Sebastian Jung in seiner Arbeit Winzeler aufgegriffen hat. Sebastian Jung ist ein junger Künstler, der ebenfalls in dem Jenaer Stadtteil Winzeler aufgewachsen ist, wie die drei Haupttäter des NSU. Und die Arbeit beschäftigt sich sehr stark mit der Atmosphäre, die er dort in seiner Kindheit und Jugend wahrgenommen hat. Es gab dort mehrere Treffs, Rechtsradikale, wo sich Rechtsradikale getroffen haben. Es gab auch antifaschistische Treffs dort und Sebastian Jung hat versucht, mit Zeichnungen, Fotografie und Aphorismen, Textbeispiele, die er erlebt hat, sozusagen diesen Stadtteil, der sehr stark von Plattenbauten geprägt ist, näher zu kommen. Es geht ihm sehr stark darum zu sagen, welche Atmosphäre herrscht dort.
Mit Beate Zschäpe war ich nicht näher bekannt. Ich bin ihr ein paar Mal begegnet, war einmal auch mit ihr in der Disco. Also zu ihr kann ich eigentlich nicht viel sagen. Fragen Sie.
Sie sagen Disco. Gab es sonstige Gelegenheiten?
Bevor wir in die Disco gefahren sind, haben wir uns bei ihr in der Wohnung getroffen. Es waren noch zwei andere Mädchen da. Ansonsten kann ich mich an zwei Sachen erinnern. Erdbeerschaumwein, weil ich den unfassbar eklig fand. Und dass sie eine Pistole hatte. Ich weiß aber nicht, ob es eine echte war.
Können Sie die Pistole noch beschreiben?
Eine Pistole halt. Sie hat sie ihre Walli genannt.
Eine etwas ungewöhnliche Situation.
Auf jeden Fall. Aber so sehr habe ich mich auch nicht gewundert. Die ganze Generation war waffenaffin. Die haben in der DDR Handgranatenweitwurf geübt.
Wenn man auf der rechten Raumseite dann die Fotografien von Regine Schmeken gegenüberstellt, dann sehen wir ein relativ langes Fries, das übers Eck geht mit jeweils immer drei Bildern, die zu einem Tatort gehen. Und wir sehen eigentlich etwas ganz Alltägliches. Wir sehen Szenen aus unserem Alltag, natürlich durch die Schwarz-Weiß-Fotografie in einer bestimmten Form aufgenommen. Was in dem Gesamtensemble der Fotografien vielleicht sehr stark auffällt, wenn man das so betrachtet, sind ständig stürzende Linien in dem Ganzen. Und diese stürzenden Linien versucht man ja normalerweise als Fotograf ganz bewusst in Szene zu setzen oder eben zu vermeiden. In der Vielfalt, wie sie uns hier entgegentreten, haben sie natürlich durchaus auch wieder einen metaphorischen Charakter, nämlich da stürzt etwas. Da stürzt etwas in unserer Gesellschaft. Da ist etwas passiert, von dem wir offenbar nichts geahnt haben, was sich neben uns, um uns abwickelt und geschieht.
Er habe eine Reihe von Fragen zu der jahrelangen Verfolgung der Kriminellen, sagte Geibert der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Deswegen werde er eine Kommission einsetzen, die die Vorgänge untersuchen soll. Es stellten sich Fragen nach der damaligen Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten, so Geibert.
Und dann hast du hier dort und ohne Ding. Und das ist jetzt mit der Polizeiarbeit. Wir haben es hier gemacht auf der Ebene von der Arbeitsebene. Also das ist das, wo ich sage. Und wichtig ist jetzt das, sie stellen nirgendwo fest, und das ist aus den ganzen Berichten, sie stellen nirgendwo fest, dass die irgendeine Verbindung zum organisierten Verbrechen haben. Im Gegenteil, wenn du da liest, liebender Familienvater war zwar mal bei den grauen Wölfen, Anführungszeichen, oben und unten, aber da gibt es nirgendwo eine Feststellung. Und dann kommt so was Paradigmatisches auf der Leitungsebene. Du hast den Nagelbombenanschlag in Köln in 2004. Also fliegen die drüber, muss man sagen, die Nägel 150 Meter weit. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für Löcher macht. Ne? Bis 17.30 Uhr ist es ein terroristischer Anschlag. Dann greift allerdings das Landesinnenministerium ein, ein Innenministerium, der Dr. Behrens, und dann wird es urplötzlich nicht mehr zum terroristischen Anschlag, sondern dann wird es nur noch zum Anschlag. Ne? Und dadurch, und das ist, also weil das, die bitten das LKA um die Streichung des Wortes terroristisch. Dieses hat einen entscheidenden Punkt. Würden Sie es als terroristischen Anschlag oder hätten Sie den Nagelbombenanschlag als terroristischen Anschlag eingestuft, hätten Sie A, den Generalbundesanwalt entscheiden müssen und B, das LKA. Dadurch wäre dieser ethnisierende Ansatz, den Sie betrieben haben, der wäre unter Umständen in eine andere Richtung gegangen. Aber das haben Sie halt nicht gemacht. Ne? So. Und dann kommen wir halt zu dem Schluss hier. Die bisherige ethnisierende Organisierte blieb erhalten. Die Ermittlungen wurden schwerpunktmäßig von der Polizei vor Ort weitergeführt. Und da liegt die Problematik drin, weil die nämlich den ethnisierenden Ansatz weiter gehabt haben. Das heißt nicht, das sind dann Rassisten. Also so weit, glaube ich, kann man auch nicht gehen. Die gibt es wohl unter der Polizei auch, kein Problem. Aber das BKA stellt dann, und das ist der nächste Punkt, die waren involviert. Die hätte man, also die waren in dem, da gab es eine Sitzung 2006, und die hätten 2006 das übernehmen können. Und sie hätten auch sagen können, wir wollen das, aber sie haben es auch abgelehnt. Jetzt kann man natürlich Rätsel raten, warum, keine Ahnung. Ne?